Also, wir beschäftigen uns mit Zusicherungen, die an Programmpunkten gelten oder gelten sollen. Vielleicht kurz zur Wiederholung, kann mir jemand sagen, was ist denn überhaupt eine Zusicherung? Also das muss natürlich klar sein, ansonsten müssen wir gar nicht weiterreden, ja? Bitte nochmal? Eine Kontrolle der Vor- und Nachbedingungen in einem Programmpunkt. Ist mir jetzt eigentlich fast schon zu ausführlich, zu abstrakt. Was heißt das denn konkret? Also worüber reden wir, wenn wir jetzt von einer Zusicherung oder von einer Bedingung sprechen? Wofür soll diese Bedingung gelten? Ja? Die Antwort ist jetzt, dass das Programm einwandfrei funktioniert und genau das tut, was es tun soll. Das ist mir auch schon wieder zu weit gedacht. Ich meine jetzt ganz konkret, wenn ich an einem Programmpunkt bin und ich da jetzt eine Zusicherung mache. Was ist denn das überhaupt, diese Zusicherung? Also nicht, worauf will ich dann am Ende hinaus, sondern was ist das? Ja. Also Sie überprüfen einen boolschen Ausdruck. Worüber spricht denn dieser boolsche Ausdruck? Also worum geht es denn da ganz konkret? Ja? Genau, es geht um Eigenschaften, aber worauf beziehen sich jetzt diese Eigenschaften? Also vielleicht, wir haben ja hier Beispiele auch auf der Folie, zum Beispiel im zweiten Punkt steht, dann gilt a gleich x. Was wäre das jetzt? Können Sie es nochmal wiederholen, bitte? Ja, also Sie überprüfen, ob etwas zutrifft, was erwartet wird. Was könnte denn zutreffen? Also was ist denn, wenn man also wenn man jetzt dieses a gleich x, vielleicht ist das nicht das beste Beispiel, weil hier, also wenn wir unser Programm nochmal anschauen, ist ein bisschen so die Frage, was ist a eigentlich? Ist das jetzt eine Variable im Programm? Ich würde das eher jetzt sehen als ein Bezeichner für uns. Also es wird ein Wert eingelesen durch dieses Read und damit wir halt nicht im weiteren Verlauf über den ersten Wert, der eingegeben wurde, und über den zweiten Wert, der eingegeben wurde, reden müssen, haben wir jetzt im Prinzip diese Hilfsvariablen A und B, die man aber eigentlich für das Programm ja nicht wirklich braucht, sondern die im Wesentlichen jetzt nur dazu dienen, dass wir eben nicht erster eingelesener Wert, zweiter eingelesener Wert sagen müssen, sondern einfach sagen können, es wird halt der Wert A eingelesen, es wird der Wert B eingelesen und in X und Y gespeichert. Ja, gibt es vielleicht noch weitere Vorschläge, möglichst konkret, was eine Zusicherung sagt? Also das mit diesen boolschen Ausdrücken war ja schon ganz richtig. Ja. Können Sie bitte ein bisschen lauter nochmal? Okay, also es geht um bestimmte Werte. Wo stehen denn diese Werte? Oder was ist mit diesen Werten? Sind die irgendwo gespeichert? Also es muss einfach ganz klar sein, worüber wir überhaupt reden, was tatsächlich eine Zusicherung ganz konkret sein soll. Also wir haben ein Programm, wir können ja nochmal schauen, wie das ausschaut. Da werden zwei Werte eingelesen, in X und Y gespeichert. Dann geht man in diese Schleife mit eben dieser Abbruchbedingung. Wenn X und Y gleich geworden sind, geht man raus. Ansonsten gibt es noch eine Verzweigung, wo man schaut, ob X kleiner als Y ist oder nicht. Dann gibt es Zuweisungen und den Rücksprung wieder an die Stelle, wo die Schleifenbedingung erneut überprüft wird. Und am Ende gibt man noch etwas aus. Und jetzt ist die Frage, also diese Zusicherungen, die wir hier lokal hinschreiben, zum Beispiel dieses A, worüber macht das eine Aussage? Also dieses A ist ja hier zum Beispiel gegeben, der größte gemeinsame Teiler von A und B soll gleich dem größten gemeinsamen Teiler von X und Y sein, in dem dritten Punkt. Wie kann man das verstehen? Also nehmen wir an, dass diese Zusicherung an dem entsprechenden Punkt gilt. Was heißt das dann konkret? Gut, also was es konkret heißt, steht natürlich jetzt da, dass der größte gemeinsame Teiler von A und B gleich dem größten gemeinsamen Teiler von X und Y ist. Aber es könnte ja auch irgendeine andere Bedingung sein. Worüber würde diese andere Bedingung dann sprechen? Oder könnte sie sprechen an dieser Stelle? Keine Ideen? Also wie gesagt, das ist jetzt ein konkretes Beispiel, wie sowas aussehen kann. Aber was könnte da zum Beispiel noch stehen? Es könnte irgendwas anderes stehen, was wir hier oben schon haben. A gleich x. Was könnte da noch so alles stehen? Was könnte man noch so alles aussagen? Worüber sagt man etwas aus an diesen Stellen? Ja. Entschuldigung, ob der was so ist? Genau, ob der Zustand noch gewünscht ist. Aber was genau ist jetzt ein Zustand? Also was verstehe ich unter einem Zustand? Wenn ja, Sie überprüfen den Wert. Den Wert von was überprüfen Sie? Von einem Ausdruck oder? Okay, und können Sie das ganz allgemein sagen? Also dieses Beispiel größte gemeinsamer Teiler ist natürlich schon relativ kompliziert. Das a gleich x oder nehmen wir x gleich 0 wäre jetzt eine sehr einfache Form. Es geht darum, dass man tatsächlich über die Programmvariablen Aussagen macht, was die für Werte haben. Also dieses x hier oben soll eben den Wert a haben an dieser Stelle. Oder hier, wenn man diesen GGT, dieses Beispiel im dritten Punkt nimmt, dann ist das auch eine Einschränkung an die Werte, die X und Y haben können. Denn es ist jetzt eben in diesem Fall ganz konkret ausgesagt, die größten gemeinsamen Teiler von XY und AB müssen gleich sein, aber das bedeutet eben, dass die Werte der Programmvariablen X und Y entsprechend eingeschränkt sind. Das heißt, es gibt eben bestimmte Wertekombinationen von X und Y und wenn man an dem entsprechenden Programmpunkt ist, ist die Idee von einer Zusicherung eben, dass man schaut, ob die Wertekombination, wenn man jetzt gerade bei einer Ausführung ist, tatsächlich eine von den zugesicherten Wertekombinationen ist. Das heißt also, es geht ganz allgemein darum, dass man sich die Werte von den Programmvariablen anschaut. Und darüber macht man dann boolesche Ausdrücke. Das heißt also, man sagt nicht zum Beispiel, x muss gleich 0 sein, sondern meinetwegen x kleiner gleich 0. Das heißt also, x könnte 0 sein, x könnte aber auch negativ sein. Und dann eben Kombinationen, nicht nur, dass man sich eine einzelne Variable anschaut, sondern dass man sich eben die Kombination von variablen Werten anschaut. Das ist also bei diesem GGT eben so, da kann ich nicht sagen, x muss einen bestimmten Wert haben, sondern es hängt auch davon ab, möglicherweise hängt es auch davon ab, welchen Wert an dieser Stelle die Variable y hat. Also es geht darum, sich zu überlegen, welche Kombinationen von variablen Werten sozusagen gut sind und welche böse sind. Also die guten sind sozusagen die zur Zusicherung passen. Und die Bösen sind eben die, wo sich dann der boolsche Ausdruck zu false auswertet, wenn man die entsprechenden Werte für x, y, also für die ganzen Programmvariablen einsetzt. Das heißt also, man hat immer eine Kombination von konkreten Werten, die die Variablen an einer bestimmten Stelle annehmen, wenn man im Programmablauf dahin kommt, also zu einem ganz bestimmten Punkt. Natürlich kommt man, wenn man eine Schleife hat, an einen Programmpunkt möglicherweise sehr oft, aber wenn man halt ein ganz bestimmtes Mal dahin kommt, dann ist eben die Frage, welche Werte haben jetzt diese ganzen Programmvariablen und passt das zu der Zusicherung, die wir an dieser Stelle erwarten oder nicht? Gibt es Nachfragen dazu? Wie gesagt, das ist also das Wichtigste, dass überhaupt erstmal von Anfang an klar ist, worüber wir überhaupt reden. Ansonsten macht das relativ wenig Sinn, eben in die Tiefe zu gehen. Okay, dann schauen wir uns nochmal kurz an, wie das in dem Beispiel war. Also am Anfang haben wir gesagt, es gilt nichts. Was heißt denn konkret nichts? Also das heißt, es gelten keine Bedingungen. Und was würde das jetzt sozusagen für die möglichen Kombinationen der Werte bedeuten, die die Programmvariablen annehmen an der Stelle? Oder vielleicht fangen wir erstmal an, was bedeutet denn, dass man keine Bedingungen hat? Was wäre das jetzt, der boolsche Ausdruck dafür? Würde wie aussehen? Ja, true, genau. Also man hat keine Einschränkungen. Die Zusicherung true ist immer erfüllt, egal welche Werte die Variablen an der Stelle annehmen. Das heißt also, es sind tatsächlich alle möglichen Wertekombinationen denkbar. Es gibt natürlich Programmiersprachen, wo beispielsweise am Anfang alle Variablen mit Null initialisiert sind oder so etwas, aber allgemein ist halt eine uninitialisierte Variable, könnte einen beliebigen Wert haben. Das heißt, wir können da überhaupt keine Zusicherung machen, was an dieser Stelle für den Programmzustand gilt. Der könnte irgendwie beliebig sein. Dann lesen wir dieses A ein. Also das ist jetzt eben diese Aufteilung, dass einmal formal die Variable a gelesen wird und x dann den Wert der Variablen a bekommt. Wie gesagt, ich sehe das mehr so, dass hier halt x eingelesen wird und wir dann darüber reden, dass der Wert, der eingelesen wurde, eben a ist, dass wir den halt mit a bezeichnen. Aber formal ist es eben ein Lesevorgang für die Variable a und danach die Zuweisung x ergibt sich zu a. Und natürlich gilt anschließend nach dieser Anweisung, dass x und a dieselben Werte haben. Dann haben wir diese Schleifeninvariante, die wir uns überlegt haben, da wir den GGT ausrechnen wollen und eben am Anfang die eingegebenen Werte in x und y speichern und x und y so lange anpassen, bis sie irgendwann gleich geworden sind. Und dann können wir ja diese zweite Regel hier nehmen, x und y sind gleich geworden. Das heißt also, ich habe den GGT von zwei gleichen Werten und der ist dann eben dieser entsprechende Wert selbst. Das heißt also, diese Invariante soll eben sein, dass egal wie x und y dann in der Schleife in jedem Durchlauf geändert werden, es soll nach wie vor gelten, dass der größte gemeinsame Teiler von x und y eben den größten gemeinsamen Teiler von den anfangs eingegebenen Werten ist. Und am Programmende, da ist dann x und y gleich geworden. Das ist dann, wenn man aus der Bedingung nach links rausgeht, diese Schleifenbedingung x und gleich y nach links raus mit Nein, das heißt x und y sind gleich geworden. Dann hat man eben diesen Fall, dass der größte gemeinsame Teiler hier ausgegeben wird, indem man einfach das x ausgibt. Okay, das heißt also nochmal an diesem Graphen hier. Wir fangen eben an und können noch nichts sagen. Das heißt also, wir haben überhaupt keine Zusicherung am Anfang. Dann wird x eingelesen, auf den Wert a gesetzt. Dann gilt a gleich x. Und dann kommen wir so schon in die Schleife rein, beziehungsweise eben in die Überprüfung der Schleifenbedingungen. Und an dieser Stelle war jetzt die Idee, dass unsere Schleifeninvariante gelten soll. Das ist Groß A, dass eben der GGT von XY gleich dem GGT von AB ist. Und wenn man die Schleife irgendwann verlässt, soll zusätzlich X und Y gleich geworden sein. Und diese Schleifeninvariante soll eben nicht nur ganz am Anfang gelten, sondern an jeder Stelle, also zwischen jeweils zwei Zuweisungen oder Wertüberprüfungen innerhalb der Schleife. Okay. Die Frage ist natürlich, man kann da viel hinschreiben, was gelten soll, aber passen diese Bedingungen tatsächlich zusammen? Also wenn ich eine Anweisung habe und ich sage, da soll nach dieser Anweisung irgendetwas gelten, vorher hat auch etwas gegolten, passt denn das zusammen mit dieser Anweisung, die da ausgeführt wird? Da gibt es natürlich verschiedene Arten von Anweisungen. Wir haben jetzt schon mal kurz über dieses Einlesen gesprochen, dass also x auf den eingelesenen Wert a gesetzt wird. Jetzt, was gibt es noch für Möglichkeiten, was eine Anweisung sein kann? Natürlich eine Zuweisung. Das heißt also, wenn ich hier nur als Beispiel jetzt x ergibt sich zu y plus z habe, als Beispiel, wenn danach gelten soll, dass x größer als 0 ist und ich habe das x eben gerade auf y plus z gesetzt. Was müsste vorher dann gegolten haben? Dann müsste natürlich y plus z vorher auch schon größer 0 gewesen sein. Wenn ich dann diese Anweisung ausführe, dann wird x eben auf einen Wert größer 0 gesetzt und anschließend gilt x größer 0. Das heißt also, wir können, wenn wir ausgehen von dieser Nachbedingung x größer 0 und uns das Statement anschauen, die Zuweisung x gleich y plus z, können wir zumindest in diesem konkreten, einfachen Beispiel sagen, wie wir intuitiv erwarten, was vor der Anweisung gegolten haben muss, damit tatsächlich anschließend x größer 0 auch wirklich stimmt. Das x größer 0, also ist jetzt wie gesagt nur ein Beispiel, das nennt sich Nachbedingung. Also wir reden von Bedingungen, Zusicherungen, das ist sozusagen alles dasselbe. Das heißt jetzt Nachbedingungen, weil man eben sich dieses eine Statement anschaut und die Bedingung nach diesem Statement dann gelten soll. Und dazu können wir dann eben zu dieser Nachbedingung und dem entsprechenden Statement können wir uns überlegen, was müsste denn vor der Anweisung gegolten haben, damit tatsächlich diese Zusicherung nach der Anweisung richtig ist. Das heißt also, worum es hier geht, ist, dass man eine Anweisung, in dem Fall eine Zuweisung gegeben hat und schon weiß, was nach dieser Zuweisung gelten soll. Und dann überlegt man sich, was denn, damit tatsächlich nach dieser Anweisung diese Nachbedingung gilt, was davor gegolten haben muss. Und das kann man natürlich nicht nur für eine Zuweisung machen, sondern das kann man für jede mögliche Anweisung tatsächlich sich überlegen. Und also das ist jetzt sozusagen das zentrale Thema heute, was tatsächlich mitgenommen werden sollte. Man überlegt sich natürlich eine minimale Anforderung. Das heißt also, wenn ich natürlich die Vorbedingungen maximal einschränke und sage, es gibt überhaupt keine Kombinationen an Werten, die davor gegolten haben können, dann kann ich natürlich jede beliebige Nachbedingung damit erreichen, wenn ich überhaupt nicht mit überhaupt keinem Zustand vor die Anweisung komme und sie dann ausführe, dann kann ich eine beliebige Aussage darüber machen, was nach der Anweisung tatsächlich gelten soll. Das heißt, wir überlegen uns tatsächlich möglichst wenige Anforderungen und das bedeutet, dass eben sehr viele Zustände diese Anforderungen erfüllen. Also je schwächer die Bedingung ist, die eingehalten werden muss, desto mehr Zustände halten diese Bedingung ein. Also je schwächer so eine Bedingung ist, umso mehr mögliche Kombinationen von Werten für Programmvariablen schaffen es, diese Zusicherung tatsächlich einzuhalten. Das ist also, muss man sich merken, wenn die Bedingung schwach ist, heißt es, dass es mehr Zustände gibt, die diese Bedingung erfüllen können. Und wir suchen natürlich, da wir daran interessiert sind, uns alle Möglichkeiten offen zu halten, sozusagen, suchen wir eine möglichst schwache Vorbedingung. Und das ist diese berühmte weakest precondition, die schwächste Vorbedingung, die man tatsächlich für eine solche Anweisung ausrechnen kann. Und hier als Beispiel eben eine Zuweisung, das heißt eine Programmvariable x erhält den Wert, der sich aus irgendeinem Ausdruck e steht für expression, ergibt. Das heißt also, ich habe irgendwelche Kombinationen möglicherweise von Programmvariablen in diesem e enthalten. Es kann auch sein, dass da einfach nur 0 steht, also x gleich 0, x wird auf 0 gesetzt. Es ist halt im Allgemeinen irgendeine Bedingung. Und ich möchte jetzt wissen, wenn ich eine Nachbedingung habe, die ist hier als b bezeichnet, irgendein boolscher Ausdruck b über eben Werten von Programmvariablen, wenn ich das gegeben habe, und das soll nach dieser Anweisung x gleich e gelten, was muss dann mindestens vor der Anweisung x gleich e gegolten haben, damit eben anschließend das Groß B gilt? Und das Prinzip ist hier sehr einfach. Man macht einfach eine Substitution in der Bedingung, die anschließend nach Ausführung von x gleich e gelten soll. Man ersetzt einfach alle Vorkommen von dieser Programmvariable x, die ja gerade eben auf den Wert e dann gesetzt wurde, durch eben diesen Ausdruck e. Das heißt also, wenn vor x gleich e gegolten hat, dieses b aber ersetzt eben mit allen Vorkommen von x durch den Ausdruck e, und dann setzen wir x auf den Ausdruck e, dann gilt anschließend eben dieses b. Also für die Zuweisung zumindest ist das eine sehr unkomplizierte Sache. Gibt es soweit irgendwelche Fragen? So, dann ist noch ebenfalls noch sehr wichtig, also ich habe ja gesagt, wir interessieren uns erstmal für die schwächste Vorbedingung. Es gibt aber natürlich nicht nur die schwächste, es gibt verschiedene Vorbedingungen unter Umständen, die dafür sorgen, dass nach Ausführung einer Anweisung die entsprechende Nachbedingung gilt. Also vielleicht noch mal ganz kurz, schwächste Vorbedingung nimmt zwei Argumente, also die Anweisung und die Nachbedingung, die gelten soll. Also wenn man irgendwie die Nachbedingung ändert, dann ist natürlich die schwächste Vorbedingung auch eine andere. Also das ist sozusagen eine Funktion in zwei Unbekannten, dem Statement, der Anweisung und eben der Nachbedingung, für die man sich interessiert. Je nachdem gibt es eben verschiedene Vorbedingungen. Und jetzt ist eine Vorbedingung, eine beliebige Vorbedingung, ist eben dann gültig, wenn aus ihr auch die schwächste Vorbedingung folgt. Das heißt also, diese Anweisung A, das könnte eine stärkere Bedingung sein, es könnte keine schwächere sein, weil die schwächste Vorbedingung ist ja schon, wie der Name sagt, die schwächste Vorbedingung, aber man könnte eine stärkere Vorbedingung nehmen. Das heißt, man könnte mehr fordern. Wenn man mehr fordert, dann gibt es weniger Zustände, die das Geforderte erfüllen. Und das heißt, man ist sozusagen auf der sicheren Seite. Auch diese ganzen weniger Zustände erfüllen dann auch die Eigenschaft, dass nach dem Statement die Nachbedingung gilt. Also das ist sozusagen, die Folie ist, man sollte nicht sagen, dass eine Folie die wichtigste ist, aber im Zweifel wäre es sozusagen diese hier. Wir werden das jetzt noch ein bisschen konkretisieren und Beispiele uns dazu anschauen, aber im Wesentlichen, was von heute mitgenommen werden sollte, steht tatsächlich auf Folie 28. Okay, wenn es dazu keine Fragen gibt, dann schauen wir uns einfach ein paar Beispiele an. Und zwar gehen wir davon aus, dass wir eine Zuweisung haben. X wird um den Wert von Y verringert. Das kommt später dann bei uns im Programm auch noch vor. Und wir haben jetzt eine Nachbedingung X größer 0 gegeben. Jetzt steht natürlich schon alles da. Die schwächste Vorbedingung ist X minus Y größer 0. Wie kommt man da drauf? Also man kann sich das Ganze natürlich überlegen. Oder man kann das Schema anwenden, das wir gesehen haben. Das heißt, man nimmt eben diese Zuweisung als x ergibt sich zu irgendeinem Ausdruck e. Das ist jetzt eben der Ausdruck x minus y. Und dann ersetzt man eben in der Nachbedingung dieses x oder alle Vorkommen von x, das ist jetzt nur eins natürlich, durch den Ausdruck x minus y. Und dann steht eben direkt da die dritte Zeile, x minus y ist größer 0. Das ist also die schwächste Vorbedingung. Und man kann jetzt eine stärkere Vorbedingung daraus machen, indem man eben zum Beispiel sagt, die Werte, wenn ich y von x abziehe, die Werte, die da rauskommen, sollen nicht nur größer 0 sein, sie sollen sogar größer als 2 sein. Das heißt also, alle Kombinationen von Werten für x und y, die eben 3, 4, 5 und so weiter ergeben, sind zulässig, aber es sind keine Werte mehr zulässig, die 1 oder 2 ergeben. Also die schwächste Vorbedingung wäre eben erfüllt, wenn man zum Beispiel sagt, x ist 5 und y ist 4, weil 5 minus 4 eben größer als 0 ist. Aber die stärkere Vorbedingung x minus y größer als 2 wäre für 5 und 4 für diese Kombination von Werten dann nicht mehr erfüllt, weil eben 1 nicht größer als 2 ist. Dann kann man noch eine stärkere Vorbedingung nehmen und sagen, es ist tatsächlich x minus y muss immer genau den Wert 3 ergeben, dann hat man noch mehr Kombinationen von Werten ausgeschlossen. Und das sind also alles drei sind gültige Vorbedingungen. Wenn die also gelten und man die Zuweisung x gleich x minus y ausführt, gilt nachher immer, dass x größer als 0 ist. Aber es reicht eben sozusagen schon aus, diese schwächste Vorbedingung zu nehmen, x minus y muss größer 0 gewesen sein, dann ist nach Ausführung der Anweisung eben x größer 0. Okay. Dann kommen wir jetzt konkret zu unserem Programm zurück. Gibt es eine Frage? Ja. Ja. Die Frage war, ob man hier umformen kann, also ob man zum Beispiel sagen kann, für die schwächste Vorbedingung, wenn ich jetzt auf beiden Seiten y dazu zähle, dann habe ich da stehen, x ist größer als y und das ist völlig in Ordnung. Das ist einfach eine Umformung, wo man, bei Umformung generell muss man natürlich aufpassen, aber in dem Fall ist es eben kein Problem. Wir haben einfach boolsche Formeln über solchen Ausdrücken. Und alles, was uns die Mathematiker sozusagen erlauben, hier an Umformungen, ist da natürlich gestattet. Solange eben die Beziehung gleich bleibt, x soll größer als y sein, ist eben genau das, was hier ausgesagt wird, wenn ich sage, x minus y ist größer 0. Es sind zwei äquivalente Aussagen und ist überhaupt kein Problem. Es ist nur eine Frage der Darstellung eben, ob man das jetzt umformt oder nicht. Natürlicher ist sicherlich, wenn man sagt, x größer als y, da muss man nicht irgendwie eine Subtraktion sich im Kopf überlegen. So streng nach Schema ist halt so, dass man die Nachbedingung da dieses x durch x minus y ersetzt und dann steht einfach erstmal x minus y größer 0 da, aber das ist eben äquivalent dazu, dass man sagt, x größer als y. Okay. Gibt es ansonsten noch Fragen? Okay. Gut, dann haben wir auch diese Zuweisung x gleich x minus y tatsächlich in unserem Beispielprogramm enthalten. Und als Nachbedingung haben wir a, das ist, war nochmal diese Bedingung, dass der größte gemeinsame Teiler von x und y auch genau der größte gemeinsame Teiler der ursprünglich eingegebenen Werte a und b ist. Und wenn man nun eben die schwächste Vorbedingung ausrechnet, das heißt also, wir nehmen an, dass an einem bestimmten Programmpunkt, nämlich nach Ausführung dieses Statements, nachdem x auf x minus y gesetzt wurde, dass da diese Bedingung a gilt. Und dann können wir eben die schwächste Vorbedingung zu dieser Nachbedingung und dem Statement ausrechnen. Die ergibt sich, wie in dem Schema eben schon gesehen, dadurch, dass man x durch x minus y ersetzt. Das heißt also, was sich dann ändert, ist, dass man als erstes Argument x minus y bekommt. Und wir haben mal diese Rechenregeln gehabt, wenn man ein paar Folien zurückgeht. Genau, das sind diese dritte und vierte. Wenn man eben x minus y als erstes Argument einsetzt, dann ist der Wert, der für den GGT rauskommt, eben genau wieder der Wert des GGTs von x und y. Das heißt also, das Ganze kann man nach dieser Regel umschreiben und hat dann wieder die Bedingung a. Und das bedeutet eben, dass man, ja, was bedeutet das genau? Vielleicht frage ich am besten mal in die Runde, ob bisher schon etwas angekommen ist. Also ich habe jetzt ausgerechnet die schwächste Vorbedingung und möchte jetzt einfach wissen, was heißt das intuitiv oder auch formal jetzt für dieses eine Statement x gleich x minus y. Haben wir irgendwo noch genau, also das ist hier der linke Teil. Diese Zuweisung x gleich x minus y, wo man also hingeht, wenn x kleiner als y ist. Und die Nachbedingung steht jetzt natürlich danach. Das heißt also, die ist hier. Da kommt man ja als nächstes hin, wenn man den Pfeilen folgt. Das heißt also, das ist sozusagen die Stelle, wo man dann erneut prüft, ob die Schleifenbedingung gültig ist und man nochmal in die Schleife reingeht oder eben nicht. Und wir haben ja gesagt, an dieser Stelle wollen wir haben, dass unsere Bedingung groß A gilt. Und jetzt schauen wir uns an, dieses eine Statement, nachdem eben unter anderem auch dieses A gelten soll, und rechnen die schwächste Vorbedingung aus. Das heißt, was wir jetzt tatsächlich ausrechnen ist, oder worauf wir hinaus wollen, ist, warum machen wir das eigentlich? Wozu rechnen wir diese schwächste Vorbedingung aus? Also bisher haben wir einfach nur die Programmpunkte annotiert. Ja? Ja, genau. Es geht darum, dass wir uns eben ausrechnen wollen, welche Werte die Variablen am entsprechenden Punkt annehmen. Also an dem Punkt, der jetzt hier, wo wir hier hingeschrieben haben, a soll gelten, wo wir natürlich aber ohne weiteres nicht wissen, ob a tatsächlich gilt. Und was wir jetzt eben machen, ist, wir gehen davon aus, dass nach der Anweisung x gleich x minus y tatsächlich dieses A gelten soll und überlegen uns, was muss denn vorher gegolten haben, damit nach dieser Anweisung die Bedingung gilt. Und was wir jetzt gerade tatsächlich ausgerechnet haben, ist, es reicht aus, wenn vor der Anweisung das A gegolten hat, das ist nämlich die schwächste Vorbedingung, es reicht aus, wenn das vorher gegolten hat, dass es hinterher auch noch gilt. indem wir einfach gesagt haben, wenn man hier in der Bedingung a x durch x minus y ersetzt, dann können wir diese eine Rechenregel anwenden und können wir diese Rechenregel anwenden, das x minus y durch das x wieder ersetzen und das a ist genau das, was eben diese Bedingung a sagt. Okay. Genau analog dazu gibt es diese andere Verzweigung, wo man also in der Schleife geht man ja abhängig davon, ob x größer oder kleiner als y ist oder kleiner gleich, nach links oder nach rechts. Und in einem anderen Fall läuft das genau analog. Da hat man eben die Zuweisung y wird auf y minus x gesetzt. Und dementsprechend würde man nach der Regel, wie man die schwächste Vorbedingung ausrechnet, die zweite Variable eben durch y minus x ersetzen, was aber nach unseren Rechenregeln auch wieder darauf führt, dass es genau dieselbe Aussage ist, dass eben der GGT von x und y gleich dem GGT von a und b ist. Das heißt also, genau dieselben Zustände, die die Bedingung a vor der Zuweisung erfüllen sie auch nach der Zuweisung. Okay. Gut, also wir würden das Ganze jetzt erweitern auf mehrere verschiedene Statements. Wir hatten ja bis jetzt nur die Zuweisung gehabt. Es gibt natürlich zum Beispiel noch das Einlesen und das Schreiben von Werten. Und da haben wir jetzt eben eine kleine Übersicht für diese drei möglichen Anweisungen und wie man die schwächste Vorbedingung dazu ausrechnet. Da wir die Zuweisung schon hatten, fangen wir vielleicht mit der an. Also das ist das ganz rechts. Wir gehen von irgendeiner Nachbedingung B aus und ersetzen in dieser Nachbedingung einfach die Variable x durch die rechte Seite, die ihr in dem Statement zugewiesen wird, und erhalten so die schwächste Vorbedingung. Jetzt gehen wir. Ja, also das ist jetzt der zweite Punkt hier unten. Der erste Punkt ist auch nicht allzu schwer. Wenn wir das berühmte Skip-Statement haben, das überhaupt nichts tut, und anschließend gilt B, dann sollte klar sein natürlich, dass das nur dann der Fall ist, wenn vorher das B schon gegolten hat. Das heißt, es wird auf jeden Fall vorher B gelten müssen, und es ist aber andererseits auch völlig ausreichend. Also wenn vorher B gilt und man dann nichts tut, gilt nachher auch noch B. Das heißt also, dass vorher B gilt, ist notwendig und auch hinreichend. Es passiert ja in dem Statement gar nichts. Die Zuweisung, da mussten wir eben eine Ersetzung durchführen. Und das dritte wäre jetzt das Read. Das heißt, es wird ein Wert eingelesen, ein völlig unbekannter Wert, und in der Variablen x gespeichert. Und hier rechnet man die schwächste Vorbedingung, rechnet ist übertrieben, also man fügt einen Quantor dazu, für alle x soll b gelten. Von der Intuition her sollte es relativ klar sein, dass für alle x diese Bedingung gelten muss, denn x wird anschließend auf irgendeinen beliebigen Wert gesetzt. Das heißt, wenn es irgendeinen Wert vor dieser Einleseoperation gibt, wenn es irgendeinen Wert für x gibt, der die Bedingung b nicht erfüllt, könnte es ja sein, dass genau dieser Wert eingelesen wird und anschließend dieses b mit diesem x-Wert nicht gilt. Und dementsprechend wenn irgendein x dieses b nicht erfüllt, ist das keine gültige Vorbedingung. Das heißt, die schwächste Vorbedingung muss auf jeden Fall aussagen, egal welchen Wert das x annimmt, für den entsprechenden x-Wert muss die Bedingung b gelten. ist auch wieder so, wenn das der Fall ist, dann kann man natürlich x auch durch einen beliebigen Wert ersetzen. Das ist sozusagen eine Zuweisung, wo man die rechte Seite, wo die halt nicht feststeht und man aber auch dieses Schema, das wir bei der Zuweisung jetzt kennen, anwenden könnte. Das heißt, man ersetzt x durch das, was eben zugewiesen wurde, nur den Wert kennt man überhaupt nicht, weil er ja eingelesen wird. Deswegen muss eben für alle möglichen x-Werte muss das b vorher schon gegolten haben, damit nach einem Einlesen von einem beliebigen Wert auch anschließend das b gilt. Okay, und die Ausgabe ist wieder eine relativ triviale Sache. Es passiert insofern nichts, als ja der Wert von hier in einem Ausdruck e, also von den Variablen, die da drin vorkommen, der Wert wird gelesen, aber der Zustand wird nicht verändert. Es werden keine neuen Werte in die Variablen reingeschrieben. Das heißt also, es ändert sich nichts und dementsprechend ist es wie im ersten Fall bei der Skip-Anweisung, dass die schwächste Vorbedingung eben genau der Nachbedingung entspricht. Okay, das Ganze nochmal kurz zusammengestellt. Wir haben also, wie gesagt, schwächste Vorbedingung immer relativ zu irgendeiner gegebenen Nachbedingung und einem Statement, das eben ausgeführt wird und nach dem dann diese Nachbedingung gelten soll. Bei einer Ausgabe tut sich sozusagen nichts, weil eben die Werte des Programms nicht geändert werden. Es wird einfach nur sozusagen von außen beobachtet, was gerade für Werte da sind, aber ansonsten passiert ja nichts. Deswegen entspricht eben die schwächste Vorbedingung genau dem, was nach dem Lesen auch gelten soll. Wenn man einen Wert einliest, dann ändert sich natürlich dieser Wert und man hat keine Ahnung, wie sich der Wert ändert. Deswegen brauchen wir diesen Allquantor, den wir der Bedingung zufügen müssen. Vorher muss schon für alle möglichen x das b gegolten haben. Ansonsten könnte man eben diese Bedingung falsch machen, indem man einen entsprechenden Wert für x einliest, für den das b eben nicht gilt. Und dementsprechend wäre das dann keine gültige Vorbedingung mehr. Die schwächste Vorbedingung muss also tatsächlich für alle x dieses b erfüllen. Okay, gibt es soweit irgendwelche Fragen? Ah, ganz außen. Genau, also die Frage ist nochmal zur Klarstellung. Dieses B könnte tatsächlich für irgendein X gelten. Das heißt also, es gibt im Allgemeinen gibt es irgendwelche X, die das B, also man kann nicht sagen, es gibt X, die das B erfüllen, es gibt X, die das B nicht erfüllen, denn wie gesagt, dieses B macht Aussagen über Wertekombinationen. Also es geht darum, welche möglichen Kombinationen von Werten die Programmvariablen haben. Da ist der Wert von X also nicht unbedingt jetzt unabhängig zu sehen von anderen Werten. Wir hatten ja dieses Beispiel, der größte gemeinsame Teiler von X und Y soll dem GGT von A und B entsprechen. Da ist natürlich nicht, kann ich nicht alleine mit X dafür sorgen, dass die Bedingung wahr oder falsch wird, sondern dann bin ich halt auch von einem Y abhängig. Das heißt also, es gibt Wertekombinationen, wo man eben ein X hat, für das dieses B gilt. Aber damit man eben nach Einlesen von einem beliebigen X-Wert auch sicherstellt, dass dieses B gültig ist, muss man eben diesen Allquantor davor stellen, weil eben je nachdem, welche Werte jetzt die anderen Variablen haben können, der Fall eintreten kann, dass eben diese anderen Variablen Werte haben, die zusammen mit einem bestimmten X diese sich zu true auswerten, also die Bedingung B erfüllen und mit einem anderen X eben diese Bedingung nicht erfüllen. Das heißt also, für manche X, wenn man jetzt die anderen Werte festlegt, für manche X wäre dann die Bedingung erfüllt und für andere nicht. Und wenn jetzt eben der Zustand vor Ausführung von diesem Einlesen so ist, dass die anderen Variablen entsprechende Werte haben, so dass es manche X gibt, mit denen dann dieses B gilt und andere, mit denen zusammen das B nicht gilt, dann ist eben dieser Fall, dass man einen Wert einlesen könnte, für den das B nicht gilt, mit, in Kombination eben mit den gegebenen anderen Werten. Und das ist eben, darf nicht sein, damit es eine gültige Vorbedingung ist. Ja. Der Vorschlag war, dass man dieses kann hier durch ein muss ersetzt, damit nach der Eingabe B gelten muss. Ja, würde ich Ihnen zustimmen. Also, wie gesagt, mal weg. Die Idee von diesem Satz, denke ich, ist, dass man sozusagen im Hinterkopf schon eine mögliche Kombination sich überlegt für die anderen Variablen. Und da könnte es natürlich sein, dass das B sowieso sich zu false auswertet, dass das B also ohnehin nicht gilt. Und dann wäre natürlich der Wert von X egal. Aber es gibt eben auch Kombinationen von Werten für andere Programmvariablen. Möglicherweise, es hängt natürlich auch davon ab, wie das B konkret aussieht, es gibt möglicherweise eben auch Werte für die anderen Variablen, so dass es entscheidend ist, welchen Wert X annimmt. Also je nachdem. Okay. Dann schauen wir nochmal, genau. Also wir haben jetzt uns überlegt, in dieser Schleife hatten wir jetzt diese Zuweisung x gleich x minus y und wenn a anschließend gelten soll, muss a auch vorher gegolten haben. Jetzt schauen wir uns mal an, wie ist das, wenn ich überhaupt zum ersten Mal an diese Stelle hinkomme, wo das a gilt. Da habe ich ja vorher irgendwelche Werte eingelesen, dieses a und dieses b. Was gilt denn an dieser Stelle? Und von der Intuition her haben wir gesagt, am Anfang gilt irgendwie gar nichts. Also die Formel wäre true. Wir wissen, können keine Aussage machen. Nachdem wir x eingelesen haben und den Wert a bekommen hat, gilt natürlich a gleich x. Und anschließend, nachdem wir b eingelesen haben, gilt y gleich b. Aber das ist ja noch nicht unsere Aussage a. Wenn wir jetzt also wollen, dass die Aussage A gilt, müssen wir wieder rückwärts vorgehen und uns die entsprechenden schwächsten Vorbedingungen ausrechnen. Das heißt also, wir schauen uns dieses Einlesen an. Das sind formal wieder zwei Anweisungen. Zuerst wird B auf irgendeinen unbekannten Wert gesetzt, den wir dann im Weiteren eben als B bezeichnen. Und anschließend wird Y dieser unbekannte, aber eben jetzt als B bezeichnete Wert zugewiesen. Und wenn wir eben von hinten nach vorne vorgehen, um die Vorbedingungen auszurechnen, schauen wir uns natürlich erst die zweite Anweisung an, also Y gleich B. Nach dieser zweiten Anweisung sind wir dann an dem Punkt, wo das Groß A gelten soll. Das heißt, wir gehen jetzt rückwärts Richtung Start und der erste Schritt wäre, dass wir eben dieses Einlesen von B uns anschauen. Das ist eine Zuweisung und da haben wir schon die entsprechende Regel. Man ersetzt einfach in der Nachbedingung, diesem Groß A, das Y durch ein B. Und dieses A hat eben das Y an dieser Stelle ganz rechts. Der größte gemeinsame Teiler von XY soll dem GGT von AB entsprechen. Wenn man da jetzt das zweite Argument durch B ersetzt, dann ergibt sich eben diese Bedingung mit x, b statt mit xy. Und wenn man jetzt von dieser schwächsten Vorbedingung, die also zwischen b gleich read und y gleich b gelten soll, dieses b gleich read nochmal zurück überspringt, um eben zu schauen, was ist die schwächste Vorbedingung ganz am Anfang vor diesen beiden Einleseoperationen. Dann schaut man sich eben an, das ist genau dieser Fall, wo man b auf irgendeinen unbekannten beliebigen Wert setzt und dementsprechend genau die Bedingung übernimmt, die schon dasteht, aber mit einem Alquantor für die entsprechende Variable, die ist hier b. Das heißt, die schwächste Vorbedingung ist eben, dass für alle b gelten muss, der größte gemeinsame Teiler von a und b ist gleich dem größten gemeinsamen Teiler von x und b. So, und jetzt kommt hier einmal der Fall, wo wir uns damit begnügen, nicht unbedingt die schwächste Vorbedingung, sondern überhaupt eine gültige Vorbedingung auszurechnen. Was man nämlich ganz klar sagen kann, ist, wenn a gleich x ist, das ist ja das, was wir erwarten nach dem Einlesen von dem ersten Wert, der dann in x gespeichert wird und den wir mit a bezeichnen. Wenn das gilt, dann gilt auch, dass für alle b der größte gemeinsame Teiler von ab gleich dem größten gemeinsamen Teiler von xb ist, weil wenn a und x gleich sind, dann steht ja links und rechts von dem Gleichheitszeichen dasselbe. Oder zumindest wertet es sich zum selben Wert aus. Das heißt also, das ist jetzt der Fall, wo wir eine Bedingung a gleich x haben, welche die schwächste Vorbedingung impliziert. Und zur Erinnerung, das ist jetzt eine stärkere oder eine möglicherweise stärkere Vorbedingung und alle stärkeren Vorbedingungen sind natürlich auch gültig. Eine schwächere als die schwächste Vorbedingung ist nicht gültig, darum heißt sie ja schwächste Vorbedingung, aber eine stärkere Vorbedingung ist durchaus gültig. Also aus a gleich x folgt, dass diese beiden GGT-Ausdrücke gleich sind. Und ob das umgekehrt ist, interessiert uns in dem Fall nicht wirklich. A gleich x ist auf jeden Fall eine gültige Vorbedingung. Okay. Ja, das Zweite ist jetzt, dass wir zurückgehen und ausgehend eben von unserer Nachbedingung a gleich x die schwächste Vorbedingung weiter zurückrechnen. Also wir sind jetzt gerade an dieser Stelle, haben gesagt, a gleich x ist vielleicht nicht unbedingt die schwächste, aber auf jeden Fall eine gültige Vorbedingung, dass anschließend nach dem Einlesen von y die Bedingung groß A gilt. Und jetzt schauen wir uns an, wenn wir nochmal einen Schritt zurückgehen zum Start, was passiert da? Da haben wir wieder genau dasselbe, was wir gerade auch hatten, diese beiden Anweisungen. Entschuldigung, ich bin gerade zurückgegangen. Wir gehen vor, wir lesen das a ein, da haben wir diese Anweisungen a gleich read und x gleich a und wir fangen wieder an mit der zweiten, x gleich a, ersetzen da eben wieder streng nach Schema das x durch a und bekommen dann als schwächste Vorbedingung a gleich a heraus, also eine Formel, die immer wahr ist und für dieses true berechnen wir jetzt die schwächste Vorbedingung. Das heißt, was muss gelten, damit anschließend nach diesem a gleich read keine Bedingung erfüllt sein muss? Da muss auch vorher auch keine Bedingung erfüllt sein, wenn der Zustand danach sozusagen beliebig ist, dann darf der davor auch beliebig sein. Also dann ist es auch egal, was man hier für einen Wert für a einliest in diesem ersten Read. Formal ist es dann eben für alle a muss true gelten, was eben logisch äquivalent ist zu true. Okay, also das ist sozusagen, jetzt haben wir, ja, Frage, was haben wir jetzt damit herausgefunden? Also vielleicht nochmal auf das Bild. Wir sind ausgegangen von diesem Punkt hier und haben jetzt zurückgerechnet nach oben zum Startpunkt des Programms und sind irgendwie auf True gekommen. Ja? Genau. Wir haben ausgerechnet, dass diese Bedingung A an dieser Stelle, wenn man zum ersten Mal hinkommt, vom Start weg, dass diese Bedingung A gilt, völlig egal, was eingegeben wird und völlig egal, was eingegeben wird, ist sozusagen, wissen wir per se nicht, das ist sowieso immer, dass man das nicht weiß, auch völlig egal, was eben die Programmvariablen am Start für einen Wert hatten, also ob x da am Anfang und y beide auf 0 waren oder ob sie irgendwelche exotischen Werte hatten, völlig egal, was da gegolten hat. Nachdem man zum ersten Mal an den Programmpunkt kommt, den wir mit Groß A annotiert haben, gilt tatsächlich dieses Groß A. Ob das immer gilt, ist natürlich eine andere Frage. Es gibt ja noch die Schleife, das heißt, man kann, nachdem man durch die Schleife gegangen ist, nochmal dahin kommen. Und dann ist die Frage, gilt das da immer noch? Und da hatten wir zur Erinnerung ausgerechnet, da hatten wir uns diese linke Verzweigung angeschaut, hatten wir ausgerechnet, dass unter der Voraussetzung, dass vor diesem x gleich x minus y das a gilt, auch dieses a nach dieser Anweisung gilt. Das heißt also, wenn man sozusagen hier von dieser Seite aus zurückkommt, dann gilt dieses a, wenn es vorher schon gegolten hat, vor diesem x gleich x minus y und entsprechend auch auf der rechten Seite. Das hatten wir auch, war der zweite Fall. Wir haben gesagt, wenn da vorher das a schon gilt, dann gilt es auch anschließend. Das heißt also, was uns jetzt noch bleibt, ist sozusagen, wir haben jetzt diese Anweisung, wir haben Einlesen, auch das Ausgeben hatten wir schon kurz angesprochen, uns bleiben noch diese Verzweigungen, also an der Schleife gibt es eine Verzweigung, natürlich, man geht so lange rein, bis halt irgendwann x und y gleich geworden sind und innerhalb von der Schleife gibt es nochmal ein if, wo auch eben abgefragt wird, ob x kleiner als y ist oder nicht. Es ist die Frage natürlich noch, wie geht man damit um? Das wäre dann das Nächste, was wir uns anschauen. Hier sollte eigentlich links B0 stehen und rechts B1, damit es auch zu dem Text unten passt. Das Prinzip ist wieder dasselbe. Wir wollen Vorbedingungen ausrechnen. Das heißt, wir gehen davon aus, dass die Bedingungen B0 und B1 schon gegeben sind. Und ebenfalls gegeben ist der Ausdruck b, der ausgewertet, also klein b, der ausgewertet wird zu ja oder nein. Falls nein, geht man eben nach links weiter und in diesem Fall soll b0 gelten und falls ja, geht man nach rechts weiter und in diesem Fall soll b1 gelten. Was muss jetzt also für A gelten, damit je nachdem, wie es weitergeht, die Bedingung B0 oder B1 gültig ist? Wenn man sich das logisch überlegt, dann ist es natürlich so, wenn B falsch ist, geht man nach links. Das heißt also, wenn ich hier am Anfang dieses irgendeine Bedingung A mir überlege und das ist B ist falsch, dann soll anschließend das B0 gelten. Und entsprechend für meine Bedingung A, die am Anfang die schwächste Vorbedingung sein sollte, muss gelten, wenn ich einen Zustand habe, der das Ganze erfüllt und der auch diese Bedingung B erfüllt, mit der dann verzweigt wird, dann muss anschließend die Bedingung B1 gelten. Das sind die Anforderungen, die an das A gestellt werden. Man hat, wie gesagt, das klein b und das B0 und B1 hat man gegeben und gesucht ist jetzt eben ein möglichst schwaches A. Das heißt also, A sollte möglichst wenige Bedingungen stellen, möglichst viel zulassen. Ein möglichst schwaches A, das eben aber diese beiden Formeln erfüllt, dass man eben je nachdem, wie es weitergeht, die entsprechende Nachbedingung, die man erreicht, die muss eben tatsächlich gelten. Also das sind die grundsätzlichen Überlegungen. Im Prinzip die Unterschiede zur Zuweisung sind eben, dass man jetzt zwei Möglichkeiten hat, wie es weitergeht und dass man eben bei der Abfrage der Bedingung keinen Wert ändert. Das heißt, wir müssen nicht irgendwas substituieren, sondern es geht tatsächlich nur um die Frage, was gilt denn? Also gilt jetzt das Klein b oder gilt die Negation von dem Klein b? Eins davon wird auf jeden Fall gelten. Es ist ja eine Bedingung, die abgefragt wird. Und falls b nicht wahr ist, muss b eben falsch sein und man geht nach links. Okay, nochmal zur Erinnerung, also A muss nicht, wenn es eine gültige Vorbedingung ist, muss nicht die schwächste Vorbedingung sein. Natürlich wollen wir aber die schwächste Vorbedingung ausrechnen. Und im Unterschied zur Zuweisung haben wir jetzt eben mehr Argumente. Wir haben jetzt zwei mögliche Nachbedingungen eben in Abhängigkeit von der Frage, wie sich diese Bedingung auswertet. Und wenn sich die Bedingung zu falsch auswertet, muss eben die eine gelten. Das ist diese eine von den beiden Implikationen. Wenn sich die Bedingung zu wahr auswertet, muss eben das andere gelten. Mal schauen, ob das auch konsistent ist mit dem, was ich eingezeichnet habe. Nicht B impliziert B0. Das heißt, also die Annotation ist weg, nicht B impliziert B0, genau. Also wenn B falsch ist, geht man nach links und wenn B wahr ist, geht man nach rechts. Also nicht B impliziert B0 und B impliziert B1 ist das, was gelten muss. Und wenn man das ein bisschen umformt, dann bekommt man eben heraus, also wenn man das ausmultipliziert, dann gibt es irgendwie die Kombination B und nicht B, die sich widerspricht. Wenn man, dann kann man das Ganze hier nochmal einmal vereinfachen. Bekommt man eben heraus, was man intuitiv auch erwarten würde. Entweder, also es werden ja wie gesagt keine Werte verändert, das heißt entweder ist es schon so, dass B falsch ist und aber auch der entsprechende Nachfolger, nämlich man geht nach links zur Bedingung B0 auch gilt. Oder B ist halt wahr und in dem Fall muss eben der andere Nachfolger B1 gelten, wo man dann, weil B wahr ist, eben tatsächlich hinkommt, weil man ja entsprechend verzweigt. Okay, also das ist, wie man die schwächste Vorbedingung von einer Verzweigung ausrechnet, dass man eben schaut, welche Bedingung steht in der Verzweigung. Wenn sie falsch ist, dann muss eben die erste Nachbedingung gelten, wenn sie wahr ist, die andere. Okay. Hier haben wir ein kleines Beispiel, wo wir das mal kurz anwenden wollen. Da ist B die Bedingung y größer x, das heißt entsprechend nicht B wäre dann x größer gleich y. Schwächste Vorbedingung nach Schema ist eben, dass man sagt, wenn B falsch ist, okay, wenn B falsch ist, also y kleiner gleich x, dann nimmt man B0, also verbindet das mit B0. Und wenn B wahr ist, also y größer x, dann kommt das zu B1 dazu. Tatsächlich enthält B1 schon y größer x, das heißt, da wird einfach nur dieses B1 übernommen. Das ist dann das zweite hier. Und links würde man dazu nehmen, x ist größer gleich y. Da aber die Bedingung auch schon aussagt, dass x größer als y ist, also nicht nur größer gleich, sondern sogar größer, heißt es, es ist sogar schon eine verschärfte Bedingung dabei. Kommt also, man ja, sieht jetzt hier nicht, dass tatsächlich was dazukommt, weil es eben schon von der Bedingung B0 schon impliziert wird. Und dementsprechend braucht man es nicht extra dazu schreiben. Wenn man das ein bisschen ausrechnet, kommt man eben hier auf diese Formel. Okay, das nur als kleines Beispiel. Jetzt wieder zurück zu unserem Programm. Da haben wir die Abfrage, ob y größer als x ist. Das ist innerhalb von der Schleife. Je nachdem geht man dann nach links oder nach rechts, wo man eben entweder x oder y um den Wert der anderen Variablen verringert. Die Nachbedingungen in beiden Fällen haben wir ja gesagt, wir wollen, dass innerhalb der Schleife immer dieses A gilt, also die Nachbedingungen, das B0 und das B1 ist hier jeweils groß A, was eben, wie gesagt, zur Erinnerung aussagt, der größte gemeinsame Teiler von A und B ist genau der größte gemeinsame Teiler von X und Y. Also X und Y sollen eben innerhalb der Schleife immer die Werte haben, so dass der größte gemeinsame Teiler immer noch der größte gemeinsame Teiler der eingegebenen Werte A und B ist. So, und jetzt haben wir eben diese Bedingung y größer als x einmal negiert in der ersten Zeile, also x größer gleich y, und dann nicht negiert y größer x in der zweiten, kommt jeweils dazu. Und wenn man das hier zusammenrechnet, dann hat man natürlich im linken Teil hier eine Bedingung, die sich insgesamt zu true ergibt, und wenn man das ausmultipliziert, bleibt eben nur noch der rechte Teil übrig, der jeweils gleich ist. Das heißt also, formal ist es eben, je nachdem, ob B oder nicht B erfüllt sind, kommt ohnehin in der Konjunktion das A dazu. Das heißt, es bleibt am Ende nur das A übrig. Nicht B und A oder B und A ist eben tatsächlich äquivalent zu A. Und dementsprechend ist das Ergebnis, sagt eben aus, dass tatsächlich unsere Annotation auch in dem Fall korrekt ist. Es ist die schwächste Vorbedingung und damit eine gültige Vorbedingung. Das heißt also, wenn man tatsächlich davon ausgeht, dass nach dieser Verzweigung in beiden Zweigen eben das Groß A gegolten hat, gilt das auch davor. Das ist natürlich, ja, wie gesagt, das ist ein besonders einfaches Beispiel, weil in beiden Nachfolgern eben das A gelten soll, und intuitiv ist dann natürlich auch klar, wenn, egal wie es weitergeht, A gelten soll, muss vorher schon A gegolten haben. Da keine Werte verändert werden, gibt es auch keine zusätzlichen Bedingungen, dass irgendwie mehr gelten muss. Es reicht eben aus, wenn vorher das A gegolten hat, dass es dass dann anschließend, egal wie es weiter verzweigt wird, auch noch das A gilt. Okay, das heißt also, wenn man sich das hier nochmal in der Grafik anschaut, wir sind jetzt davon ausgegangen, dass hier und hier A gelten sollen, und haben ausgerechnet, dass das der Fall ist, wenn hier oben schon das A gilt. Das heißt also, für die Nachbedingungen links und rechts soll A gelten, ist dieses Groß A da oben schon eine gültige Vorbedingung. Und dann in diesen Verzweigungen hatten wir ja auch schon gesagt, wenn ich jetzt zum Beispiel nach links gegangen bin, dann kommt dieses Statement x gleich x minus y. Da hatten wir auch gesagt, dieses Groß A ist hier eine gültige Vorbedingung dafür, dass anschließend das Groß A gelten soll. Wenn man also hier wieder weiter zurückgeht und entsprechend auch auf der rechten Seite. Das heißt also, wenn man das zusammensetzt, kann man soweit sagen, wenn dieses A an dieser Stelle hier bereits gegolten hat, dann wird es auch, wenn man erneut an die Stelle kommt, wo die Schleifenbedingung geprüft wird, wird es auch weiterhin gelten. Gibt es dazu Fragen? Alles klar? Oder alles unklar? Dann gehe ich mal davon aus, dass alles klar ist. Das heißt, das Letzte, was oder eine der letzten Sachen, die noch bleibt, ist diese andere Bedingung, diese andere Verzweigung x und gleich y. Ich glaube, die schauen wir uns auch noch kurz an. Genau. Da ist das im Prinzip auch keine große Sache. Die Bedingung ist jetzt eben, x und y sind ungleich. Und jetzt haben wir verschiedene Nachbedingungen. Dieses Groß B hatten wir am Anfang mal eingeführt. Das ist, sagt tatsächlich aus, die Bedingung Groß A gilt, und zusätzlich x und y sind gleich. Die Idee davon war, dass wir am Ende gemäß unseren Rechenregeln für GGTs dann natürlich den GGT auch ausgeben wollen. Und wenn die beiden Argumente gleich geworden sind, dann wird einfach dieses x ausgegeben. Und die Hoffnung ist, dass das dann tatsächlich der größte gemeinsame Teiler ist. Und um zu zeigen, dass das auch so ist, machen wir eben hier diese ganzen Rechnungen mit Zusicherungen, was gilt vorher, was gilt nachher. Und hier in dem Fall ist es eben so, wir haben eine leicht veränderte Situation, weil wir eben zusätzlich noch dieses x gleich y haben. Das fällt in also nicht b ist genau dasselbe wie x gleich y, das heißt, dieses nicht b von hier links fällt sozusagen weg, weil es ja in diesem großen b schon enthalten ist. Also es fällt nicht weg, es ist nach wie vor da, aber man braucht es nicht extra nochmal hinschreiben. Dieses nicht b ist sowieso schon in einem b enthalten, das heißt nicht b und groß b ist äquivalent zu einfach nur b. Und das b und a, da ist es eben dann die zusätzliche Bedingung, dass x und y ungleich sind. Wenn man das jetzt eben ausrechnet, dann bekommt man heraus, wenn man jetzt eben die ausführliche Form für das b einsetzt, also tatsächlich a und x gleich y nimmt, dann hat man wieder den Fall, den wir gerade schon hatten, dass man eben einen Anteil hat, x gleich y, und einen Anteil die Negation davon, und das Ganze fällt dann sozusagen raus und es bleibt nur noch das a übrig. Das heißt, die schwächste Vorbedingung ergibt sich dann zu dem Groß A, und auch das ist ja das, was wir gerne hätten und was man sich natürlich auch anhand der Grafik deutlich machen kann. Wenn hier anschließend in dem einen Zweig das B gilt und dieses B eben eine Verschärfung der Bedingung A ist, das heißt, hier dieses B sagt ja aus, es gilt das Groß A und gleichzeitig sind X und Y auch noch gleich, dann heißt es also, insbesondere gilt auch das Groß A hier an dieser Stelle. Und wenn man eben annimmt, dass hier auch dieses Groß A gelten soll, dann kann man sich überlegen, diese Vorbedingung ist dann erfüllt, wenn es auf beiden Verzweigungen gut geht. Und nach rechts ist klar, da ist es trivial. Und nach links ist es halt so, es kommt die zusätzliche Bedingung dazu, dass x und y gleich sein sollen. Und das ist aber genau dann eben der Fall, wenn man aus dieser Schleife, also wenn man nicht mehr weiter in die Schleife reingeht, weil x und y gleich geworden sind. Okay. Gibt es dazu Fragen? Gut, dann fassen wir nochmal zusammen, was wir gelernt haben. Wir haben Zusicherungen gemacht an jeden Programmpunkt, die eben die Kombinationsmöglichkeiten von Werten, die Programmvariablen haben können, einschränken. Das heißt also, man sagt eben zum Beispiel, es darf nicht sein, dass x den Wert 17 und y den Wert 15 hat, wäre eine Zusicherung. Oder es muss so sein, dass x den Wert 20 hat und y den Wert 3. Im Allgemeinen eben boolesche Formeln über, also im Prinzip, man könnte, wenn man davon ausgeht, dass es ein endlicher Wertebereich jeweils ist, könnte man einfach alle möglichen Kombinationen aufzählen und sagen, die einen sind gut, die anderen sind böse. Natürlich, normalerweise ist das etwas zu aufwendig und nicht machbar, deswegen gibt es eben diese schönen boolschen Formeln, um mit Relationen zwischen Variablen etc., mit denen man eben die Möglichkeiten an Kombinationen von Werten einschränken kann, die die Programmvariablen an der entsprechenden Stelle haben. Was wir jetzt heute gemacht haben, ist, dass wir uns angeschaut haben, einzelne Statements, einzelne Anweisungen. Wenn nach dieser Anweisung etwas gelten soll, was muss denn dann vor dieser Anweisung gegolten haben? Da gibt es, wenn ich das so formuliere, was muss gegolten haben, dann ist das tatsächlich die schwächste Vorbedingung, die da, um die es geht. Es ist aber nicht die einzige Vorbedingung, die zusichert, dass die Nachbedingung nach Ausführung der Anweisung noch gilt, sondern man kann diese schwächste Vorbedingung verstärken, kann also sagen, ich mache noch ein paar zusätzliche Anforderungen dazu. Dann gibt es weniger Möglichkeiten, diese zusätzlichen Anforderungen auch noch zu erfüllen. Das heißt, es gibt noch weniger Möglichkeiten, die ich mir anschaue. Die ich bei der schwächsten Vorbedingung mir anschaue, erfüllen schon alle die Voraussetzung, dass anschließend nach der Anweisung die Nachbedingung gilt. Also wenn ich dann weniger zulasse, weil ich die Vorbedingung stärker mache, wird trotzdem weiterhin diese Nachbedingung nach der Ausführung gelten, wenn der Programmzustand vorher diese Vorbedingung eingehalten hat. Also ich kann die Vorbedingung verstärken, ich kann sie aber nicht schwächer machen als die schwächste Vorbedingung, wie der Name schon sagt. Und entsprechend eben nicht nur für Statements, sondern auch für Anweisungen kann man sich überlegen, was muss vorher gegolten haben, damit in dem einen Zweig das eine und in dem anderen Zweig das andere gilt, unter Berücksichtigung eben jetzt nicht von irgendeiner Anweisung, sondern von der Bedingung klein b, die überprüft wird. Und was wir jetzt eben gemacht haben, ist, dass wir uns das für alle Statements angeschaut haben und herausgefunden haben, zumindest lokal, also wenn man sich eben anschaut, was gilt vor und nach einem jeweiligen Statement, war das konsistent. Gesehen, dieses Groß A gilt tatsächlich überall innerhalb der Schleife unter der Voraussetzung, dass es eine Anweisung vorher schon oder eine Verzweigung vorher, wenn man zurückgeht, auch schon gegolten hat, dann gilt das auch weiterhin. Wir sind auch zurück zum Start des Programms gegangen, haben gesagt, wenn man zum ersten Mal in die Schleife reingeht, auch dann gilt dieses Groß A schon. Genau. Das nächste wäre jetzt die Korrektheit. Damit geht es dann nächste Woche weiter. Gibt es jetzt soweit Fragen? Sieht nicht so aus. Dann bedanke ich mich recht herzlich und bis nächste Woche.